Bambula.
Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Wie tickt Sri Lankas neuer Präsident und ist er tatsächlich marxistisch? Dieser Frage gehen wir in der kommenden halben Stunde nach. In Sri Lanka standen Ende September Präsidentschaftswahlen an. Seit den massiven Protesten von vor 2 Jahren wartet der südasiatische Inselstaat auf einen Neuanfang. Für die Wahlberechtigten waren diese Wahlen eine Möglichkeit zu diesem Neuanfang. Das Land ist geprägt von einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg, ethnischen Spannungen und in den letzten Jahren von einer Wirtschaftskrise. Das Vertrauen der Bevölkerung in das politische Establishment ist erschüttert. Vor diesem Hintergrund ging im September Anura Kumara Dissanayake von der Nationalen Volksfront, kurz NPP, in den Wahlkampf. Dissanayake und sein Bündnis wurden in den hiesigen Medien wahlweise als linksgerichtet oder marxistisch bezeichnet. Radio Rabe Bern hat mit Soumya Mashevaran über die Wahlen gesprochen. Sie forscht an der Humboldt-Universität zu Berlin unter anderem zu den Konflikten, Kämpfen und Bewegungen von Tamilinnen in Sri Lanka. Im Gespräch mit dem Rabe-Info erklärt Maheshwaran, in welchem Kontext die Wahlen stattgefunden haben, weshalb die NPP in Medienberichten oft als marxistisch bezeichnet wird, ob sie diesem Anspruch gerecht wird und was die Wahl Dissanayakes für Minderheiten wie die Tamilinnen bedeutet. Das Interview wurde Ende September 2024 geführt.
Sri Lanka befindet sich ja seit 2 Jahren in einer Umbruchsphase. Es gab schon mal eine, die sehr relevant für den Inselstaat gewesen ist, und zwar 2009. Das war Ende des Bürgerkriegs. Und seitdem gab es dann die Nachkriegsphase, die zum Großteil eben auch durch Regierungsführer regiert worden ist, die selbst in den bewaffneten Konflikten in der Endzeit als PolitikerInnen schon, oder hauptsächlich Politiker kann man eigentlich sagen, involviert waren und da unterschiedliche Funktionen in der Zeit schon ausgeführt hatten. Es gab zwischendurch einmal kurz eine Liberalisierungsphase, die 2015 anfing, wo der Präsident, der jetzt der Übergangspräsident war zuletzt, da auch beteiligt war, aber diese Demokratisierungswelle nahm dann auch wieder ein abruptes Ende damals. Und tatsächlich ist es jetzt so gewesen, dass das bewegende Moment auf der Insel zuletzt war, dass es 2022 zu massiven Protesten kam. Und diese massiven Proteste tatsächlich dazu führten, dass der bis dato regierende Präsident Gotabaya Rajapaksa, der auch in Form der militärischen Verteidigungsführung Ende des Kriegs schon beteiligt war in den politischen Entscheidungen des Landes oder militärischen Entscheidungen des Landes, dass der fluchtartig das Land verlassen musste. Und der Übergangspräsident wurde gewählt, das aber nur intern, nicht vom Volk. Und das heißt, jetzt hat man eigentlich 2 Jahre lang abgewartet, bis die tatsächlichen Wahlen stattfinden. Und die dann eben auch von der Bevölkerung selbst gewählt werden können.
Also die ersten Wahlen, die unter der Beteiligung der Wahlbevölkerung stattgefunden haben, nach einer langen Übergangszeit von 2 Jahren. Gewonnen hat diese Wahlen nun Anura Kumara Dissanayake von der Nationalen Volksfront, kurz NPP. Dissanayake und seine Partei werden in den hiesigen Medien ja wahlweise als linksgerichtet oder marxistisch bezeichnet. Wie genau sieht Dissanayakes politisches Programm denn aus?
Genau, Aruna Dissanayake ist tatsächlich auch eine altbekannte Person in den politischen Parteien des Landes. Der marxistische oder linke Hintergrund, der so oft jetzt getitelt worden ist in den letzten Tagen, das liegt vor allen Dingen daran, dass die Partei sich als Nachfolge der marxistischen Aufstände, Jugendaufstände versteht. Die Partei selbst ist Mitte der 90er Jahre entstanden und war aber davor jahrzehntelang im Untergrund aktiv, als Untergrundorganisation, aber auch bewaffnet. Tatsächlich kam es auch zweimal, das war Anfang der 70er Jahre und Ende der 80er Jahre, zu bewaffneten Aufständen gegen den Staat. Letztlich hat sich die Bewegung damals, dann später in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre dazu entschieden, in die Parteipolitik zu gehen, aber eben auch mit einem rassistischen linken Anspruch. Das war aber, glaube ich, so die erste, ich sage jetzt mal, Liberalisierung der Bewegung. Und was man jetzt heute beobachten kann, da das jetzt ja nun auch schon einige Jahrzehnte her ist, ist, dass die Partei sich immer noch sehr stark damit identifiziert und in ihrem Manifest und in ihrer Programmatik auch damit identifiziert, eine Politik machen zu wollen, die für insbesondere die armen Bevölkerungsteile von Vorteil sein soll. Also eine Rhetorik, die stark in anti-elitäre Rhetoriken hineingeht oder auch sozusagen ja eine Fokussierung auf vulnerable Gruppen, insbesondere was ökonomische Vulnerabilität anbelangt, ist schon sehr stark wiederzufinden. Das erklärt auch den deutlichen Aufschwung in Bezug auf die Popularität, weil 2022 ja eben auch ein ökonomisches Krisenjahr war und entsprechend diese Aufstände, die vor 2 Jahren aufgekommen sind, ja auch sehr stark geleitet waren mit der Idee, dass die Bevölkerung oder die Protestierenden damals sich nicht mehr mit korrupten Politikern, die in ihre eigene Tasche wirtschaften und dann das ganze Volk eigentlich verarmen lassen und so weiter, abgeben wollen. Und damit hatte sich damals auch die JVP, also JVP ist sozusagen die Partei, der Aruna Dissanayake angehört. NPP ist das Bündnis im Parlament jetzt gewesen, das gemeinsam dann sozusagen für die Präsidentschaftswahl Kampagne gemacht hat. Und dieses Bündnis ist 2022 entstanden. Und ich meine, wenn man sich überlegt, dass die innerhalb von wenigen Jahren von, ich glaube, bei der letzten Wahl, wenn ich mich nicht täusche, 3% auf jetzt 42% gekommen sind und tatsächlich jetzt auch einen Präsidenten stellen, ist das natürlich atemberaubend, der Umschwung oder der Aufstieg. Das Problem an diesen marxistischen beziehungsweise linksorientierten Politiken ist eben, dass diese dann doch mit einer sehr, ich sage jetzt mal, realpolitisch fokussierten Perspektive einhergeht, insofern, als dass beispielsweise Dissanayake und die JVP sich kürzlich erst mit dem Internationalen Währungsfonds getroffen hat in einer gemeinsamen Besprechung, um eben denen auch zu versichern, dass, wenn sie die Präsidentschaftswahl gewinnen, es nichts daran ändern wird, dass beispielsweise die massiven Kreditvergaben, die vom Internationalen Währungsfonds eben gegenüber der Insel getätigt worden sind und die entsprechenden Vereinbarungen, die damit einhergingen, was die ökonomische Entwicklung anbelangt oder die ja, ökonomische Aufsetzung, Positionierung des Landes, dass daran erstmal nichts gerüttelt wird. Man kann aber schon festhalten, denke ich, dass die letzten Endes ja schon ihre Wahl damit gewonnen haben, dass sie eben genau in den letzten 2 Jahren seit Staatsbankrott sehr stark immer wieder betont haben, dass es eben darum geht, eine klassengerechtere Gesellschaft aufzubauen und dass das mehr der Fall sein wird als bei den anderen PolitikerInnen. Damit kann man wahrscheinlich schon rechnen. Gleichzeitig muss man natürlich dazu sagen, dass Dissanayake und auch diese in Anführungsstrichen marxistischen oder linken Ansätze keinen ganzen Bruch mit der aktuellen ökonomischen und sozialen Situierung oder Situation des Landes vollziehen werden. Letzten Endes ist es doch auch so, dass sie diese starke neoliberale und ja, auch kapitalisierenden Politiken, die seit den 1970er Jahren sehr stark umgesetzt worden sind auf der Insel und auch dazu geführt haben, dass eben die Ökonomie so aufgebaut ist, wie sie heute aufgebaut ist, dass sie auch damit agieren werden und eben, wie eben schon genannt, mit dem Internationalen Währungsfonds oder vielleicht aber auch mit den großen anderen Kreditgebern wie China und Indien zu Kollaborationen weiterhin bereit sein werden und damit halt eben vielleicht nicht das als Politiken vertreten werden, was man gemeinhin als marxistisch verstehen würde, sondern vielleicht da eher die Bezeichnung auch zutrifft, die auf der Insel selbst oft angewandt worden ist oder ich in letzter Zeit jetzt häufiger auch gehört habe, eben der in Anführungsstrichen flexibler Marxismus, der sich wahrscheinlich auch in einer neoliberalen, in einer ja angepassten Art und Weise vor Ort zeigen wird.
Der marxistische Anspruch ist also auch etwas historisch begründet. Wie das dann realpolitisch aussieht, bleibt fraglich. Sri Lanka ist hier eine Präsidialdemokratie. Der Präsident hat sehr viel Macht. Bereits vorherige Regierungen haben da ja versprochen, die Verfassung zu ändern und das Land in eine parlamentarische Demokratie umzuwandeln. Diese Reformen blieben bisher aber aus. Dieser Nayake gilt ja nun so als Hoffnungsträger wieder diesen Status quo. Ist von ihm eine entsprechende Verfassungsänderung denn nun zu erwarten?
Genau, das ist eigentlich eine der schlagenden Themen der Verfassung und der Insel insgesamt, weil tatsächlich diese exekutive Präsidentschaft und auch die Möglichkeiten, die damit einhergehen, immer und immer und immer wieder zu Machtmissbrauch geführt haben. Und damit einhergehen, dass es halt tatsächlich auch immer dieselben, ich sage jetzt mal, PolitikerInnen und deren Familien sind, die dieses Land regieren. Und das spüren die Menschen natürlich auch. Und das 2022, glaube ich, nochmal so ganz, ganz stark ganz vielen klar geworden, dass diese Falle eben wirklich angegangen werden muss. Letztlich bleibt diese Frage für mich offen. Ich würde sagen, dass es eine Möglichkeit dafür gibt oder ein Fenster sich dafür gerade aufgetan hat, weil es eben nicht die altbekannten elitären Politiker sind, die eben wiedergewählt worden sind, wie das mit Ranil Wickremesinghe oder Namal Rajapaksa oder so gewesen wäre. Das sind halt Personen, die entweder sehr bekannt sind oder eben die Söhne und so weiter von eben jenen Personen. Deswegen wäre das quasi ausgeschlossen gewesen mit den meisten anderen Politiker, die zur Wahl standen. Aber nichtsdestotrotz muss man sich auch zu Gemüte führen, dass es eben auch schon mehrfach diese Hoffnung gab, auch von Präsidenten und Premieren, die eben sehr dezidiert versprochen haben, das zu tun. 2015 eben war so eine Periode, wo ja auch alle Minderheiten geschlossen für damals Maithripala Sirisena gestimmt haben und eben der auch dann tatsächlich gewonnen hat und damit Rajapaksa damals abgelöst hatte. Und letzten Endes ist es dann aber nie passiert. Also es waren Versprechen, es gab dann auch so, ich würde sagen, 1-2 Jahre die Hoffnung, dass es eine Demokratisierung und Liberalisierung geben wird. Und das hat sich dann aber nach und nach als, ja, als falsch erwiesen oder als Show sozusagen und ist dann auch wirklich nochmal massiv gekippt zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine eher autoritäre Richtung tatsächlich dann auch wieder. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, was so Hoffnungen derart grundlegender Art sozusagen sind, die zum Beispiel eben die Verfassung oder das Präsidialamt als solches tatsächlich verändern würden. Ich glaube, dass das bei bestimmten Aspekten, die auch Teil der Verfassung sind, da auch tatsächlich Positionen der JVP und auch Aruna Dissanayake gibt, die tatsächlich auch problematisch sind, was zum Beispiel eben die föderale Autonomie der tamilischen Regionen betrifft. Und das wäre auch eine Verfassungsfrage tatsächlich. Und die wurde eigentlich auch 87 Mal so festgelegt, dass die umgesetzt werden muss. Wurde bis heute nicht umgesetzt von keinem Politiker oder keiner Regierung und wäre auch so eine Stelle, wo man eigentlich, wenn man langfristigen Frieden oder eine demokratische Gesellschaftsform haben wollen, sich zumindest zu positionieren müsste in einer offenen Art und Weise. Und das ist aber zum Beispiel was, wo die JVP zwar zu Gesprächen scheinbar bereit ist, aber im Gegensatz zu Sajid Premadasa, dem Konkurrenten sozusagen, der jetzt an zweiter Stelle kam bei der Wahl, eben nicht die Zusicherung gegeben hat.
Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal von diesen ethnischen Spannungen oder Bruchlinien gesprochen. Das Land Sri Lanka hat ja eine Bürgerkriegs Vergangenheit. Im Bürgerkrieg verliefen eben diese Bruchlinien entlang der ethnischen Gruppierungen, die singhalesische Mehrheit auf der einen Seite, die tamilische Minderheit auf der anderen Seite. Auch die Sanayake gehört der singhalesischen Mehrheit an. Wie sieht denn nun die Haltung von die Sanayake und seiner Partei zu den Tamilinnen aus?
Genau, das ist natürlich die Frage, die die Minderheitenregionen im Norden und Osten der Insel am meisten beschäftigt hat und tatsächlich zu dem interessanten Ergebnis führten, dass, wenn man sich anschaut, wie die Wahlen quasi verteilt sind entlang der Provinzen und Distrikte, wo am meisten Menschen die Sanayake gewählt haben und wo am meisten Personen Premadasa gewählt haben, dann ist es tatsächlich so, dass man den Nordosten, also das ehemalige, zum Teil LTTI-kontrollierte oder eben auch Minderheitengebiet von den singalesischen Gebieten, sehr klar entlang dieser Wahlergebnisse aufteilen kann. Also man sieht sofort, wo die Minderheitenregionen sind. Das schließt tatsächlich aber auch die Bergregion der Malayahala-Tamilen ein, die diesen indischen Hintergrund eben haben. Und das liegt eben auch daran, dass eben die JVP, und damit assoziiert man Aruna ja auch sehr, sehr stark, weil er eben schon sehr lange ein zentrales Mitglied der JVP ist und dafür auch steht. Und die JVP wird aber von der tamilischen Bevölkerung als sehr, ja, ich würde sagen, fast antagonistisch eigentlich wahrgenommen, weil es eine sehr starke Trennung zwischen den tamilischen Befreiungsbestrebungen beziehungsweise politischen Bewegungen und den singalesischen JVP-nahen, ich sage jetzt mal klassenkritischen Bewegungen gab, die sich eigentlich seit jeher schon entlang dieser ethnischen Linie tamilisch-singalesisch eben auch wiedergespiegelt haben. Also es kam nie zu Bündnissen oder Solidaritäten. Tatsächlich war das so, dass es oftmals eigentlich sehr, sehr klare Artikulationen und das eben auch von dem Präsidenten jetzt gab, dass man die LTTI als Terroristen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen muss und dass das eben auch beinhaltet den militärischen Sieg und den militärischen Krieg. Also die hatten da schon eine sehr kriegsbefürwortende Position. Gleichzeitig eben dieser selbst sehr stark artikulierte und praktizierte Rassismus, der sich in zum Beispiel auch recht klaren Rhetoriken tatsächlich auch immer wieder gezeigt hat. Also es gab zum Beispiel vor ein paar Jahren ja diese islamistischen Anschläge auf Sri Lanka, die damals Hotelketten, Kirchen und so weiter betrafen, wo sehr viele zivile Personen auch ums Leben gekommen waren. Und in der Zeit beispielsweise erinnere ich mich noch, dass Aruna Dissanayake auch ein Interview gegeben hatte, wo es sehr, sehr rassistische, antimuslimische Stereotype gegenüber der muslimischen Minderheit sozusagen artikuliert worden sind, also die auch in die Richtung gingen, dass alle neugeborenen Kinder muslimischer Frauen potenzielle Terroristinnen sind. Und Ähnliches kannten wir auch schon davor gegenüber der tamilischen Bevölkerung sozusagen als rassistischer Sprech sozusagen. Das war jetzt in dem Sinne nichts Neues, angewandt halt auf eine andere Community. Aber diese Art von Rassismus, ja, das hinterlässt einen natürlich trotz dieser klassenkritischen Perspektive mit starken Bauchschmerzen. Und das hinterlässt insbesondere dadurch den Norden und Osten, wo eben die Minderheiten leben, mit starken Bauchschmerzen, weil man sich dort dann die Frage stellt, was eine klassenkritische Perspektive eigentlich bedeutet, wenn es diesen inhärenten Rassismus darin gibt.
Also einen Aufbruch für die singalesische Bevölkerung im Norden und Osten der Insel ist davon also weniger spürbar. Vielleicht zum Ende noch die Frage, gibt es denn irgendeine politische Kraft im Land, die diese klassenkritische, progressive Perspektive verkörpert, ohne auf einen singalesischen Nationalismus oder eben diese rassistische Rhetorik zurückzugreifen?
Das ist tatsächlich eine sehr gute und sehr schwierige Frage. In dem Kontext der aktuellen politischen Gemengelage vor Ort. Tatsächlich ist es ja so, dass ähnlich wie in vielen anderen Ländern, man dort auch eine sehr diffuse und zerfaserte Parteienlandschaft hat, was ja eben auch dieses Jahr dann absurderweise dazu führte, dass es 38 Präsidentschaftskandidaten gab, was ja auch sehr interessante Entwicklung ist. Und diese Landschaft ist natürlich sehr unterschiedlich in den konkreten Programmatiken und so weiter. Was man zu dem Konkurrenten Sajid Premadasa von der SJP sagen kann, ist, dass ich würde sagen, was er vertritt und sein Bündnis ist eine sozialdemokratische Politik. Es gab, glaube ich, so ein bisschen am Anfang die Befürchtung, dass das in eine Richtung von so konservativen, liberal-konservativen Richtungen gehen kann. Tatsächlich hat sich deren Programmatik selbst dann aber als sehr sozialdemokratisch gelesen und auch artikuliert in den letzten Jahren. Die zum Beispiel haben auch kooperiert mit tamilischen und muslimischen Parteien. Also dieses Bündnis besteht unter anderem eben auch aus kleinen Parteien aus diesen minoritären Bevölkerungsgruppen. Und entsprechend war dieser, ich sage jetzt mal, pluriethnische Ansatz mehr dort vertreten, würde ich sagen. Das war eben auch der Grund, weswegen der Norden und Osten zum Großteil Sajid Premadasa gewählt hat. Neben der Tatsache, dass man bei der politischen Landschaft vor Ort auch immer noch mal mitsagen muss, dass auch sehr viel Bestechung immer in allen Regionen eine Rolle tatsächlich darin spielt, wer wie wählt und dass das natürlich von Elite bis sehr stark von Armut betroffenen Bevölkerungsteilen nicht ganz irrelevanter Faktor ist, tatsächlich die Bestechung. Das muss man vielleicht noch mal so dazu sagen, dass das schon so einzukalkulieren ist bei der ganzen Sache. Letztlich würde ich sagen, es gab einen Ansatz aus der tamilischen Bewegung heraus, einen Kandidaten zu stellen. Ich glaube, der hatte so 230.000 Stimmen. Das ist relativ wenig. Also das sind, glaube ich, weniger als 2%, ist aber insofern interessant gewesen, als dass die erst vor ein paar Wochen die Wahlkampagne richtig gestartet hatten und die Wahlkampagne als tamilische Zivilgesellschaft auch verstanden haben als, ich sage jetzt mal, einen Meilenstein in weiterführenden politischen Bestrebungen, eben überhaupt erstmal die Zivilgesellschaft im Norden und Osten der Insel wieder mal zusammenzubringen unter einem Dach. Und wenn man davon ausgehen kann, dass die tamilische Bevölkerung etwa 12% der insgesamten Inselbevölkerung ausmachen und dann vielleicht bei etwa 2 Millionen oder so liegen, dann ist jetzt 230.000 für so eine kurze Wahlkampagne ohne Bestechung wohlgemerkt dann schon tatsächlich gar nicht so ein schlechtes Ergebnis. Und in dieser Programmatik oder in dem Manifest war tatsächlich ein Bestandteil zum Beispiel, dass es eben eine plurinationale Verfassung geben muss, die berücksichtigt, dass es verschiedene ethnische und religiöse und sprachliche Minoritäten auf der Insel gibt, die jeweils auch eigene Selbstbestimmungsrechte auch ihrer eigenen Gemeinschaften gegenüber haben sollten und dass das per Verfassung ein essentieller Bestandteil des Inselstaates eigentlich werden muss. Ich glaube, dass es zum Beispiel tatsächlich kein schlechter Ansatz ist, auch dafür die Zivilgesellschaft von der Gewerkschaft der Tuk-Tuk-FahrerInnen bis hin zu den Müttern der Verschwundenen, die Protestbewegung treiben, irgendwie so mal unter eine Bewegung sozusagen zusammenzubringen, finde ich tatsächlich keine schlechte oder tatsächlich progressive Idee, in Anbetracht dessen, dass der Krieg und damit die einschneidenden Verluste und Problematiken dort ja auch wirklich noch nicht lange her sind, mit 15 Jahren.
Den Blick in die Zukunft gerichtet, könnte man nun aber sagen, in der tamilischen Zivilgesellschaft ist der Grundstein gelegt für eventuelle zukünftige Wahlerfolge.
Ich glaube, was zumindest passiert ist, ist, dass es das erste Mal den Versuch gab, nachdem die etablierten tamilischen Parteien eben nicht mehr als Vertreter in tamilischer Politik gesehen worden sind seitens des Volkes. Das ist jetzt, glaube ich, schon das erste Mal, wo man sagen kann, dass das eine Bestreben dahin geht, größere Bündnisse erstmal zu kreieren und die dann auch über verschiedene Formate zusammenzuführen. Was daraus werden wird, werden wir, glaube ich, in den nächsten Monaten dann verfolgen können. Ich meine, letzten Endes wird es jetzt schon irgendwann auch die Parlamentswahlen geben müssen und auch darüber hinaus, was sich zivilgesellschaftlich daraus entwickelt, bleibt, glaube ich, spannend.
Bambola era un libro da leggere.
Wie tickt Sri Lankas marxistischer Präsident? Das war ein Interview von Radio Rabe Bern mit Soumya Maheswaran von der Humboldt-Universität zu Berlin. Hier hörtet ihr Fokus International und seid bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream auf rdl.de.